Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Willkommen, liebe Hörer, beim Funkmagazin. Zur Gemeinschaftssendung aus Rumänien und Ungarn begrüßt Sie diesmal Melitta Hengel aus dem Studio 5 Kirchen. Unsere Ausgabe im Sommermonat Juli präsentiert Ihnen die folgenden Themen. Jungscharlager vom Jugendwerk der Evangelischen Kirche ABI in Rumänien. Kinderuni in Bekokten. Donauschicksale in Temeswar. Fortbildung für Pädagogen, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten in Beach und Sommerfest in Neppendorf. Das sind unsere Themen im Monat Juli. Ich wünsche Ihnen beste Unterhaltung. Unser erster Beitrag kommt diesmal von den Kollegen aus Bukarest. Das Jugendwerk der Evangelischen Kirche ABI in Rumänien organisiert jährlich zu Beginn der Sommerferien das sehr gefragte Jungscharlager. In diesem Jahr kamen 88 Kinder zwischen 9 und 12 Jahren bei Rosenau zusammen und wiederum war das Lager ein voller Erfolg. Die Kinder verbrachten 6 Tage mit tollen Mitarbeitern, vielen anderen Kindern, Spiel, Spaß und Spannung und mit Gott. Unter dem Motto Seefahrer wurden viele Abenteuer und Spiele geboten und es wurde nie langweilig. Man hat gemeinsam gebetet, gelacht, Abenteuer erlebt und es wurden Freundschaften geschlossen. Über die erfolgreiche Veranstaltung sprach Monika Strava von der deutschen Sendung des rumänischen Rundfunks in Bukarest mit der Referentin für Kinder- und Jugendarbeit beim Jugendwerk der Evangelischen Kirche ABI in Rumänien, Christina Arvoi. Gleich zu Beginn des Gesprächs ging sie auf die Geschichte dieses Lagers ein, die auf eine weite Tradition zurückblickt.
Das Jungscharlager gibt's in dieser Form seit dem Jahr 2000. Dann kann man einfach sagen, wir haben schon 23 Mal Jungscharlager gehabt, mit der Ausnahme 2020. Und die Tradition geht auf frühere Jahre zurück, denn der Pfarrer Wolfgang Rehner, der hat sich sehr um die Jugend gekümmert und 1969 waren schon Jugendstunden in Großpold. Und aus dieser Jugendstunde sind große Zeltlager entstanden, so dass er jedes Jahr ab dem Jahr 1979 mit den Jugendlichen in der kommunistischen Zeit in die Berge gegangen ist, 6 Tage, eine Woche so, und hat dort ein christliches Lager durchgeführt, wo man Bibel gelesen hat und wo man Verschiedenes gemacht hat, was wahrscheinlich ein No-Go war in der kommunistischen Zeit.
Und nun finden Gott sei Dank in Freiheit diese Jungscharlager statt. Wer zeichnet für die Organisation und wann beginnt man eigentlich mit der Organisation dieser Jungscharlager im Jahr?
Der Veranstalter ist das Jugendwerk der Evangelischen Kirche, ABI in Rumänien. Unsere Kirche stellt ja einen Jugendreferenten an, das ist ja mein Kollege, der Alex Arhire. Und ich bin Diakonin der Kirche, aber auch Referentin für Kinder- und Jugendarbeit. Das machen wir zusammen. Das ist jung und alt zusammen. Ich bin auch nicht die Jüngste, aber er ist jung und das klappt sehr gut zusammen. Und das macht auch sehr viel Spaß für Jugendliche und für Kinder und für das Team.
Wo findet genau das Jungscharlager statt?
Wir haben immer wieder geeignete Orte gesucht. Früher waren wir auch im Freck, wir waren auch in Michelsberg in einem Jahr. Und seit ein paar Jahren sind wir in Rosenau am Zeltplatz des Vereines Die Fackelträger. Sie sind international bekannt und auch in Rumänien seit etwa 25 Jahren. Sind sie da, aber wir sind so wahrscheinlich so seit 20 Jahren gehen wir hin. Und früher war das alles rudimentär, aber seit ein paar Jahren ist dort eine professionelle Küche, liefert ganz schönes Essen. Das sind Zelte, die sie aufbauen und die wir nützen können. Wir mieten uns eigentlich in ihre Räumlichkeiten dort ein.
Wie viele Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr an dieser Veranstaltung mitgemacht?
In diesem Jahr waren es 88 Kinder und 39 Mitarbeiter. Das heißt, wir waren etwa 100, fast 130 Leute am Zeltplatz.
Woher kamen die Kinder und Jugendlichen?
Die Kinder, die waren aus Kronstadt, aus Reps, Schäßburg, Hermannstadt, Mediasch, Rehn, Heldau, Zeiden, viele Orte.
Woher kamen die Freiwilligen, die die Kinder dann betreut haben?
Wir haben eine große Mannschaft, wie gesagt, 39 Leute, Mediasch, Kronstadt, Rehn, Zeiden, Hermannstadt, Heldau. Und zu den Freiwilligen muss ich einfach sagen, sie werden als Freiwillige genommen, nachdem sie einen Jahreskurs besucht haben, wo 4 Treffen stattfinden. Das ist das LJMK, Landesjugendmitarbeiterkreis. Und ohne diese Veranstaltungen dürfen sie nicht Volontäre sein bei uns. Es gibt eine Schulung zu verschiedenen Themen, so dass sie dann fit sind. Und es wollen noch mehr mitarbeiten bei uns, aber wir müssen leider auch eine Auswahl treffen. Und natürlich die, die seriös bei der Sache sind, die werden dann genommen.
Wie war der Start des Jungscharlagers? Man weiß, die Kinder kommen aus wohlbehüteten Familien und müssen dann plötzlich im Zelt übernachten. Wie war der erste Abend im Zeltlager?
Der erste Abend hat da schon mit Regen angefangen. Das ist immer schwerer. Es kommt auch darauf an, was für eine Vorbereitungen sie zu Hause haben. Wenn die Eltern sagen, du wirst es schaffen, es ist in Ordnung, es ist eine Herausforderung, aber du schaffst es, dann ist es für das Kind auch kein Problem. Aber wenn die Eltern sagen, oh, und es wird so schwer, sein, dann sind das die Kinder, die es auch schwerer haben. Das heißt, ja, wie bereitet man sich vor? Und das sind natürlich auch Kinder, die oft im Zelt geschlafen haben und die haben keine Probleme. Aber ich denke mir, die Kinder haben nicht so große Probleme wie die Eltern.
Dürften die Eltern da auch anrufen oder vorbeischauen?
Vorbeischauen ist bei uns verboten, weil es sind sehr viele Kinder, die Heimweh haben. Und wenn ein Kind aus Rehen nicht besucht wird und das Kronstädter Kind jeden Tag besucht wird, ist es einfach unfair für die einen. Und das verbieten wir. Wenn sie etwas zu bringen haben, bringen sie es einem Mitarbeiter. Das ist unsere Regel und das hat sich bewährt. Und die Telefone bekommen die Kinder einmal am Tag, 45 Minuten nach dem Abendessen und dann ist vorbei. Das heißt, es ist auch eine Herausforderung für sie ohne Telefon, aber auch eine Freude, weil letztendlich haben sie auch gar keine Zeit am Telefon zu verbringen.
Und schließlich spielt der Glaube eine große Rolle und hier die Bibelarbeit auch und die biblischen Geschichten. Wie hat sich der Alltag im Jungscharlager entfaltet?
Das war eine ganz schöne Sache, die mit Hilfe von den Jugendlichen überhaupt geschehen ist. Wir hatten die Jona-Geschichte und die wurde 5-mal gespielt mit einem Anspiel, die Geschichte von einem tollen Team mit Kostümen. Es hat einfach einen Eindruck hinterlassen bei den Kindern. Wir haben Lieder, wir haben eine Band von 4, 5 Jugendlichen, die mitgemacht haben. Das macht Spaß. Ein Liederheft natürlich. Eine Bibelarbeit fängt normalerweise mit Singen, dann haben wir das Anspiel gehabt, einen Input, dann geht es in die Gruppe, es wird dann Verschiedenes besprochen. In den Gruppen haben wir besprochen, die Eigenschaften Gottes, eine schöne Theologie, die in der Jona-Geschichte vorkommt, wie Gott ist. Einfach seine Barmherzigkeit, seine Liebe für die Menschen. Gott gibt eine zweite Chance. Gott will keine Zerstörung, sondern einfach, er möchte, dass die Menschen ihr Leben ändern. Und ja, das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Die Jugendlichen haben es erarbeitet mit den Kindern in 14 Gruppen. Das ist gut herausgekommen.
Und dann gab es auch noch andere Angebote da im Jungscharlager.
Im Jungscharlager gibt es einfach fast die ganze Zeit Programm. Das heißt, man hat keine Zeit, sich zu langweilen. Bibelarbeit geht so etwa eine Stunde und danach gab es eine Seefahrerakademie. Das Thema des Jungscharlagers war Seefahrer. Die Kinder haben Verschiedenes auch gelernt, wie man knotet, Verschiedenes, wie man sich orientiert auf dem Wasser, Kartenkunde, verschiedene Berühmtheiten, Entdecker. Das war am Vormittag, vor dem Mittagessen, das Mittagessen, etwa 12.30 Uhr. Danach gibt es eine kurze Pause, wo auch abgewaschen wird, wo der Tisch abgeräumt wird, werden muss. Mit 130 Leuten ist es auch nicht so einfach, aber es gibt eine klare Organisation und die Kinder halten sich dran und das funktioniert auch sehr gut. Dann gibt es nachmittags entweder Workshops, da hatten wir Geländespiel, Stationsspiele, ein Lagerfeuer, die Seilbahn an einem Nachmittag, die wir am Gelände nutzen konnten. Ja, es läuft und ein Quizabend, auch am Nachmittag, am Abend, nach dem Abendessen gibt es Programm.
Wie war die Atmosphäre unter den Kindern und Jugendlichen? Sind sie zu einer Gruppe zusammengewachsen?
Einzelne ja. Ich denke mir, eine Gruppe, dass sie eine Gruppe werden mit 80 Leuten und mit fast 130 mit den Mitarbeitern, ist das schwieriger. Aber man hat schon gemerkt, wir haben 9 bis 3, fast 13-Jährige, auch 12 war eigentlich Limit und waren auch fast 13-Jährige dabei. Da hat man schon gesehen, die Kleinen haben sich gruppiert mit den Kleinen und die Großen mit den Großen. Aber es ist auch okay. Am Schluss gab es Tränen. Am Anfang haben ein paar geweint, weil sie nach Hause wollten. Und am Schluss haben viele geweint, weil sie nicht mehr nach Hause wollten, weil es sie so toll gefunden haben. Und ja, es ist für uns auch ein Riesengeschenk zu sehen, dass es funktioniert, dass es Spaß macht und dass die Kinder etwas mitnehmen, was ihnen hoffentlich auch im Leben hilft.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nun werden sie jetzt nicht bald, aber vielleicht sich für das nächste Jungscharlager zusammentun müssen, um es zu organisieren. Mit welchen Gedanken organisiert man das, wenn man sieht, dass die Kinder so positiv darauf reagieren?
Man gibt einfach das Beste. Wir haben einen Titel für unser Lager, das ist das beste Lager aller Zeiten. Das heißt, wir geben alles, was wir können und beten, dass der Herrgott uns bewahrt und uns einfach auch gute Ideen schenkt und dann, ja, funktioniert es. Unser Verein macht aber nicht nur das Jungscharlager, sondern wir haben ein Summercamp für 13- bis 16-Jährige in diesem Jahr und dann ab 16 Jahren haben wir ein drittes Lager organisieren wir, weil die Anfrage so groß war, dass wir letztes Jahr Kindern und Jugendlichen absagen mussten. Das ist ja schade. In diesem Jahr haben wir das Angebot vergrößert und haben jetzt drei Lager, zwei in Rosenau bei den Fackelträgern und ein Lager in Bekokten.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viele Kinder, die diese Lager auch besuchen. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank auch.
Mit dem zweiten Beitrag bleiben wir noch bei Radio Bukarest. Kinder haben viele Wünsche. Hier eine Schokolade im Supermarkt, da ein Kuscheltier oder ein Eis auf dem Heimweg. Nicht alle Wünsche können, wollen und sollten Eltern immer sofort erfüllen. Denn damit die Kleinen im späteren Leben finanziell auf eigenen Füßen stehen und verantwortungsbewusst mit Geld umgehen können, sollte der Umgang mit Leih und Euro schon früh geübt werden. Eine gute Möglichkeit dazu bot die Kinderuni in Bekokten bei Fogarasch. Hier besuchten vom 9. bis zum 15. Juli mehr als 50 Kinder zwischen 9 und 13 Jahren Vorlesungen und Workshops zum Thema Geld wie in einer richtigen Uni eben. Monika Strava besuchte die Kinder für 2 Tage und berichtet.
Ferien und nun? Wer kennt nicht die Vorfreude auf langersehnte Ferien und den Drang, etwas in dieser Zeit zu erleben, das man danach Freunden und Familie erzählen kann? Ein Aufenthalt im Ferienlager bringt alles mit, um unvergessliche Abenteuer zu erleben, neue Freunde zu finden und tolle Erinnerungen zu sammeln. Die malerische Landschaft in Bekokten bei Fogarasch bietet beste Bedingungen für abenteuerliche Ferienlager in Siebenbürgen oder genauer gesagt für eine Kinderuni, die aus der Not entstand, denn Not macht bekanntlich erfinderisch, so die Leiterin der Kinderuni, Dr. Renate Klein.
Also die ganze Idee der Kinderuni begann damit, dass unsere eigenen Kinder sehr, sehr viele Fragen gestellt haben, als sie klein waren. Sagen wir mehr oder weniger auf kindlichem Niveau wissenschaftliche Fragen, wie von der Sorte, warum ist der Himmel blau oder wie weit geht der Geruchssinn einer Maus? Fragen von dieser Art. Da ja unsere Kinder nicht die einzigen Kinder auf der Welt sind, die Fragen stellen, haben wir überlegt, dass wir dieses Fragenstellen institutionalisieren können und eine Form dafür finden. Ich habe dann auch schon viele Jahre her ein Praktikum gemacht bei der Kinderuni in Hamburg. Ich habe dann dort auch im Kindermuseum eine Zeit lang mitgewirkt und gesehen, was die da so machen und bin natürlich mit vielen Ideen wieder zurückgekommen. Und daraufhin haben wir dann auch diese Sommerfreizeit Kinderuni, sagen wir mal, erfunden.
Bei der Kinderuni hören die Kinder Vorlesungen und besuchen Workshops wie in einer richtigen Uni. Mit Experimenten und Aktivitäten entdecken Kinder spielerisch die Welt.
Es geht in jedem Jahr dann um ein bestimmtes Thema. Also wir hatten zum Beispiel das Thema Ewigkeit, wir hatten Thema Kommunikation. Wir haben jetzt in diesem Jahr das Thema Geld, ein sehr wichtiges Thema, das uns natürlich alle beschäftigt, die Kleinen wie die Großen. Die Kleinen möchten das Geld haben, am besten ohne zu arbeiten. Die Großen wissen nicht mehr, wie viel Arbeit sie noch aufnehmen können, um die Bedürfnisse der Kleinen zu befriedigen, was das Geld angeht. Also Geld ist auf jeden Fall ein Thema, das alle beschäftigt und deshalb dachten wir, das ist vielleicht auch etwas, was man in der Kinderuni ansprechen kann.
Viele Freiwillige machen bei der Kinderuni mit, doch es gibt auch Gäste von außerhalb, die die Kinder in die Geheimnisse des Geldes einführten, so Dr. Renate Klein.
So haben wir dann verschiedene Leute eingeladen dieses Mal, zum Beispiel Frau Schuster, die ja lange Jahre in der Bank gearbeitet hat und uns aus ihrem reichen Wissen einiges vermitteln konnte, natürlich heruntergebrochen auf das Verständnisniveau der Kinder, aber ich denke, sie haben doch verstanden, wie das ist, wenn jemand spart und jemand anders einen Kredit aufnehmen will und was diese ganze Zinsgeschichte ist. Dann haben wir Winfried Ziegler vom Siebenbürgen-Forum eingeladen, der natürlich ein passionierter Sammler ist und selbstverständlich aus historischer Perspektive sehr viel über Geld zu erzählen wusste und auch mit sehr vielen ganz konkreten und anfassbaren Beispielen gekommen ist. Wir hatten Evelyn Schofleck dabei, Philosophin, die auch Philosophie unterrichtet an der Universität in Hermannstadt, die den Kindern ein bisschen etwas vermittelt hat über den Wert von Arbeit und dass man überhaupt arbeiten muss und etwas herstellen muss, damit man etwas hat. Ja, ansonsten bestreiten wir anderen, die Laien in Geldangelegenheiten, ja, so kleinere Workshops, Bastelsachen, weiß ich, man, wir basteln Schmuck, wir basteln Geldbeutel und Sparschweine. Und dann wird auch noch ein Thema sein, Kunst. Also was ist Kunst und was ist der Wert von Kunst? Also die Kinder werden selber aus Dingen, die sie sammeln, diese werden dann in einer Auktion versteigert. Und Thema Märchen natürlich. Warum Märchen? Weil gelegentlich in Märchen einiges nach dem Motto funktioniert, wir spinnen Stroh zu Gold. Also da wird auch, sagen wir, Wert hergestellt aus irgendetwas, was keinen Wert hat. Und deswegen haben wir gedacht, wir greifen auch dieses Thema ein bisschen auf und lassen die Kinder dann kreativ damit umgehen. Es wird dann am letzten Tag der Freizeit noch um Piraten und Piratenschätze gehen. Auch eine spannende Geschichte, denn immer wenn es um Geld geht, geht es ja auch um Schätze. Damit dann Schätze auch gut aufbewahrt werden können, basteln die Kinder so in Gruppen verteilt über die ganze Woche hinweg auch einen Bewegungsmelder, mit dem sie dann ihr Hab und Gut sicher verwahren können. Geräte, die laut piepsen, wenn man in die Nähe der Schätze kommt.
Morgenstund hat Gold im Mund, das gilt auch für die Ferienuni. Nach dem Frühstück ging es los mit Vorlesungen und Workshops, wie eben in einer echten Uni. Alina Deppner, IFA-Kulturmanagerin in Fogarasch, führte die neugierigen Ministudenten in die Geheimnisse des Geldes ein.
Wir sagen alle laut unseren Namen und ein Geräusch oder eine Bewegung, die mit Geld zu tun hat. Okay, ich habe da was gehört. Möchtest du anfangen? Denk nicht zu lange nach, aber überlegt euch mal ein Geräusch, so wie Ching Ching oder wie Veronika, was sagst du? Was ist? Bitcoin? Gibt es ein Geräusch zu Bitcoin?
Bitcoin.
Jedes Kind durfte dann auch seine eigene Währung entwerfen.
Wieder zurück zur Aufgabe. Also, einmal kurz schließt eure Augen, dann können wir es vielleicht besser mit der Konzentration haben. Und ihr stellt euch vor, was, wenn ihr ein Land hättet, was wäre darin das Wichtigste? Wer sind die Helden in eurem Land, die ihr auf dem Geldschein darstellen wollt? Weil es ist ja immer das, was auf Geld ist. Eine Heldenfigur oder ein Tier oder eine Pflanze oder ein Muster. Also überlegt euch kurz, wenn ich ein Land habe, dann ist auf dem 100-Schein, welche Pflanzen, Tiere, Muster oder Siegel oder Stempel sind da drauf? Und dann müsst ihr euch überlegen, wie heißt eure Währung? Fidschis hatten wir hier schon, die waren sehr cool. Und Augen wieder auf. Perfekt. Und dann könnt ihr euch überlegen, wenn ihr eure Geldscheine macht, wie macht ihr sie fälschungssicher? Wir hatten eben schon Wasserzeichen, also dieses, wenn man es so gegen das Licht hält, oder Folienstreifen oder fühlbare Buchstaben oder eine funkelnde Linie am Rand entlang.
Alina Deppner, die IFA-Kulturmanagerin in Fogarasch, war fasziniert von der tollen Zusammenarbeit mit den kleinen Geldexperten.
Ich bin sehr fasziniert davon, dass sie tatsächlich dann auch zuhören, dass viele Leute dann auch so neugierig sind, dass da super viele Rückfragen kommen. Auch die Frau Schuster war ja da vor 2 Tagen. Da kamen viele, viele Nachfragen und das finde ich sehr faszinierend, auf jeden Fall.
Nachdem die Geldscheine gestaltet wurden, ging es für die jungen Experten in die Plastikwerkstatt. Hier half ihnen Pfarrer Johannes Klein beim Münzenprägen.
Oh, ihr seid viele. Dann setzt euch ein wenig zu zweit auf einen Stuhl.
Wie macht das machen?
Wie macht man die Seele bei den Kinderspielen?
Die Seele? Na pass auf, wir machen jetzt Münzen. Wir machen Münzseele, einen halben Seele. Aber die Temperatur muss noch ein wenig steigen. Wir sind die Ersten.
Okay. Geld ist der Dreh- und Angelpunkt in der heutigen Gesellschaft. Es ist nicht möglich, sich diesem Druck zu entziehen. Wir alle gehen arbeiten, damit wir Geld verdienen, um unser Leben zu finanzieren. Wer ein gutes Leben haben will, muss aber wissen, wie er mit Geld umgeht. Doch wo lernen wir all das? In der Kinderuni zum Beispiel. Einen ersten Einblick in das Bankenwesen erhielten die Kinder von der Kuratorin der Evangelischen Kirche AB in Rumänien, Carmen Schuster. Einen weiteren spannenden Einblick in die Geschichte des Geldes bot ihnen der Geschäftsführer des Siebenbürgen Forums, Winfried Ziegler.
Ja, hallo,
Ihr habt sicher schon gemerkt, dass Leute, die viel Geld haben, die nehmen sich selbst oft immer sehr wichtig und meinen, sie was seien was ganz Besonderes. Und heute habe ich extra viel Geld mitgebracht. Ganz viel. Ja, über Geld in Rumänien werde ich heute ein bisschen was erzählen. Geld in Rumänien, da haben wir schon mal ein bisschen ein Problem, denn über die Geschichte des Geldes in Rumänien, ich selbst bin Historiker, für mich gibt es Rumänien ja noch gar nicht so lange. Es gibt Fürstentümer hier seit dem 12. Jahrhundert, 100 und etwas Jahre war schon mal ganz gut, nämlich seitdem gab es die Vereinigung von 1918. Seit dann gibt es Rumänien in dieser Form. Rumänien als Land überhaupt gibt es schon etwas länger, seitdem sich die Fürstentümer Țara Românească, Muntenien und die Moldau vereinigt haben. Das war vor etwas über 150 Jahren. Das war also so 1859 etwa. Denn damit sehen wir, um welches Gebiet es uns geht und seht, wenn wir die Geschichte des Geldes ansehen wollen, müssen wir in Zeiten zurückgehen, die weit, weit mehr zurückliegen, bevor es überhaupt Rumänien je gab. Als man auch gar nicht wusste, dass es einmal ein Rumänien geben wird.
Normalerweise kümmert sich Winfried Ziegler um die Belange des Forums. Doch diesmal kam er gerne nach Bekokten und genoss das Zusammentreffen mit den Kindern.
Also es ist für mich ganz toll zu sehen, wenn rund 60 Kinder in dem Alter so interessiert lauschen und mitmachen und Fragen stellen. Und es freut mich immer, wenn man schaut, dass sie dann wirklich zum Teil wirklich begeistert mitgehen. Und man hat auch immer das direkte Feedback von Kindern zu sehen, das macht Spaß oder das ist langweilig oder wie die Dinge funktionieren. Und deswegen bin ich sehr gerne wieder hergekommen.
Es folgte ein Philosophie-Workshop mit Eveline Czoflek, die an der Hermannstädter Uni Philosophie unterrichtet.
Ich unterrichte Philo, was habe ich unterrichtet?
Philosophie.
Genau, das ist richtig. Und möchte heute mit euch eine kleine Übung machen mit Philosophiekarten erstmal. Und danach schauen wir, wie es weitergeht.
Dieser Workshop vermittelte den Kindern den Wert der Arbeit und Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Familie. Denn es ist wichtig, dass sich ein Kind gute Arbeitsgewohnheiten und die richtige Einstellung zur Arbeit aneignet, solange es noch klein ist. Diese Gewohnheiten behält es dann wahrscheinlich auch später bei. Darin kann schon der Unterschied zwischen einem sinnvollen, produktiven Leben und einem müßigen, verschwendeten Leben liegen. Eveline Czoflek war dann auch begeistert von den Beiträgen.
Einige von euch haben es sogar geschafft, eine Firma zu machen. Das heißt, sie werden mit ihrer Arbeit und mit ihrem Produkt vielleicht irgendwann mal eine Firma gründen. Die Grundlagen sind jetzt gelegt. Ihr habt eine Karte verwendet und ich möchte, dass jede Gruppe präsentiert und ihr euch so ein Bild macht, wie das ist, wenn man zusammen an einem Projekt gearbeitet hat. Und vielleicht, wer weiß, irgendwann werdet ihr das sogar umsetzen.
In der Kinderuni opfern viele Freiwillige mit Liebe ihre wertvolle Zeit, damit Kinder optimal betreut werden und unvergessliche Erfahrungen machen können. Sonja Nochta, Freiwillige des Ökumenischen Friedensdienstes im Fugarasch, hat bereits zwei Kinderspielstätten hinter sich und die Sommeruni. Sie wirkte gerne mit, obwohl die Freizeiten manchmal anstrengend waren.
Sie macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Allerdings kann es auch manchmal anstrengend werden, wenn man die Kinder nicht zur Ruhe bekommt oder die Energie einfach schon raus ist für den Tag und man eigentlich noch was vorhatte.
Jochen Büttner war auch einer der zahlreichen Betreuer. Er war zuständig für die Zeit, wenn die Kinder keine offiziellen Aktivitäten hatten, am Morgen, am Abend, in der Nacht und zwischendurch. Ihm war es besonders wichtig, das Zusammenleben optimal zu gestalten.
Ich finde es klasse, vor allem wenn die Kinder, wie es wir Betreuer haben, dann in der Gruppe zusammenleben müssen für eine Woche und sich dann mit ganz unbekannten Kindern arrangieren, Streitereien austragen, sich wieder vertragen, Regeln untereinander finden und miteinander eben auskommen müssen, was ja in der Familie so nicht ist. Und in der Schule gibt es immer den Lehrer, der aufpasst. Und ich versuche das so zu halten, dass sie ihre Probleme eigentlich selber lösen müssen, soweit es irgendwie möglich ist.
Ferienlager sind für Kinder eine tolle Erfahrung, in mehrfacher Hinsicht. Denn in Bekokten herrschte die ganze Woche ein Handyverbot. Für die Kinder mag es am Anfang ungewohnt gewesen sein, vermisst haben sie es aber nicht so sehr.
Ich habe kein Problem mit das.
Super cool.
Viel besser.
Es war gut, aber ich brauche auch den Handy zum Sprechen mit meinen Eltern.
Wir können mehr spielen mit unseren Freunden.
Viele Kinder blicken mit Spannung auf die Ferienlager. Doch nach einigen Tagen mit Natur, Spiel, Spaß und Freunden macht sich doch ein wenig Heimweh breit. Ob die Kinder Heimweh hatten?
Ja, Heimweh nach zu Hause. Ja, ich habe. Ja.
Ich habe nicht so viel Heimweh, aber wenn ich mit meinen Eltern beim Handy spreche oder wenn sie mir nicht antworten, dann tut es ein bisschen weh.
Nein, wir hatten nicht, weil wir hatten Aktivitäten. Wir sollten hier aufmerksam sein.
Auch wenn manch einer ab und zu Tränchen vergossen hat vor Heimweh, war alles bald vergessen. Denn beim Lernen, Spielen, Wandern war die Traurigkeit bald verflogen. Was ihnen am besten in der Kinderuni gefallen hat, verrieten sie uns gerne.
Ich bin mit meinen Freunden und wir können viele Dinge machen, wie hier ein Lichtsensor.
Oh. Weil es eine sehr lustige und sind sehr viele Kinder. Und
wir haben hier sehr viele neue Freunde gemacht.
Ja, wir lernen neue Sachen. Es lernt uns Sachen, die wir nicht in der Schule lernen.
Mir gefällt, dass wir Neues lernen über Geld. Es ist sehr schön hier und wir lernen neue Sachen. Wir lernen, wie zum Beispiel Geld aus Papier bauen. Wir haben uns hier mehrere Freundinnen gemacht. Und das ist sehr schön.
Sehr schön.
Ja.
Und ja, mir gefällt, dass es sehr lustig ist. Wir lernen viele Sachen und wir befreunden uns mit vielen. Manche bleiben für mehrere Zeit.
Das Thema Geld hat die Kinder eine Woche lang voll und ganz beschäftigt. Die kleine Arina hat dabei auch etwas Wichtiges gelernt.
Geld ist nicht dein Leben, die Aktivität ist dein Leben.
Am Samstag, den 15. Juli, schloss dann die Kinderuni in Bekogten ihre Pforten. Mit vielen tollen Erfahrungen und Freundschaften ging es dann ab nach Hause. Dr. Renate Klein verabschiedete die Kinder in der Hoffnung, dass sie im nächsten Jahr wieder vorbeischauen.
Wir hoffen, dass die Kinder mit, sagen wir, einem Mehrwert nach Hause gehen, also dass sie einige Aspekte über Geld mitnehmen können, die ihnen bisher noch vielleicht nicht so ganz zugänglich waren. Und die Hoffnung besteht natürlich immer, dass sie Verständnis aufbringen, dass man für Geld arbeiten muss und sie das Geld auch wertschätzen. Also das wollen wir gerne vermitteln. Mal sehen, ob es uns gelingt. Ich hoffe es.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als der deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, also zwischen 13 und 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Nun, liebe Hörer, kommen unsere Kollegen von Radio Temeswar. Das Deutsche Staatstheater Temeswar lud in diesem Sommer zu einer Stadtführung besonderer Art durch die Hauptstadt des Banats ein. Es ging dabei um eine Aufführung betitelt Donauschicksale im Rahmen des offiziellen Programms Temeswar Kulturhauptstadt Europas 2023. Die Premiere fand am 7. Juli statt und ihr wohnte Adrian Ardilean von der Deutschen Sendung bei Radio Temeswar bei.
Die Theaterbesucher wurden eingeladen, sich im Foyer des Deutschen Staatstheaters Temeswar um 19.30 Uhr zu treffen, um einer ortsspezifischen interaktiven Schauspielführung beizuwohnen und darin aus den verschiedenen Epochen der Stadtgeschichte Temeswars historische Persönlichkeiten kennenzulernen, die neben ihrem eigenen individuellen Erleben unbekannte, aber sehr hell scheinende Aussichten auf die Geschichte werfen. Für Regie zeichnete diesmal die DSDT-Schauspielerin Olga Törek verantwortlich.
Es ist halt über Temeswar, es ist über unbekannte Schicksale. Und wir haben die Stadtführung so gebaut, ich habe das inszeniert, im Sinne, dass wir durch die ganze Geschichte Temeswars, also aus dem 13. bis ins 21. Jahrhundert reisen werden. Es ist wie eine Feldforschungsreise.
Wie war die Arbeit an diesem Stück?
Als Regisseurin?
Ja.
Es war nicht so viel Zeit, aber ich freue mich sehr, mit meinen Kollegen gearbeitet zu haben und mit denen ganz viele Situationen und ganz viele Szenen zu erarbeiten. Es war wirklich sehr, sehr interessant für mich, sehr, sehr süß.
Reiseleiter war der DSDT-Schauspieler Bülent Özdil, der die Theaterbesucher zu verschiedenen Orten der Stadt führte, wo diese die Gestalten der Vergangenheit vortrafen, die ihre eigenen Geschichten schilderten.
Erlauben Sie mir, sich vorzustellen und Sie zu einer etwas anderen Stadtführung willkommen zu heißen. Mein Name ist Maximilian Emanuel Frömmow und ich darf Sie heute in die unbekannte Stadtgeschichte Temeswars entführen. Erleben Sie gemeinsam mit mir und den spannenden Biografien, denen Sie begegnen werden, eine Führung durch die Banater Hauptstadt. Verfolgen Sie die Schicksale aus dem Donauraum gleich eines Stroms, an diesem Ort seit über 700 Jahren ineinander fließen und Temeswar zu dem machen, was es heute ist. Kulturhauptstadt Europas.
Das Gebäude, die Oper, existiert noch nicht. Ich aber schon, denn ich werde in diesem Jahr geboren. Im Jahre meiner Geburt ist dieses Gebäude schon da, der Hunyadepalast. Aber 1307 stand dort ein anderer Palast, der erste Palast, der an diesem Ort erbaut wurde. Nach der Zerstörung durch die Tataren im Jahre 1241 rief der ungarische König Bélor IV. Deutsche Siedler in das entvölkerte Land, welche die Stadt wieder aufbauten. Karl Robert I., genannt Karl Robert von Anjou, der 1311 den ungarischen Thron bestieg, hatte es viel leichter.
Mein letzter Tag in der Burg von Temeswar war 9 Tage vor dem Weihnachtsfest im Jahre 1370. Einst träumte ich von einem märchenhaften Leben an der Seite meines Mannes. Aber das Schicksal lachte mich aus und führte mich in eine düstere Existenz. Nach meinem Ableben offenbarte sich die wahre Natur meines Gatten, der sich hemmungslos den Freuden des Lebens hingab. Über 700 Jahre später wird noch immer von seinen Ausschweifungen berichtet. Stellt euch vor, ihr werdet in meiner Haut.
Unter Sultan Süleyman I. reichte das Osmanische Reich vom Maghreb bis an die Grenzen von Iran, von der Donau bis an den Nil. Und in seiner Regierungszeit gelangte auch das Banat für mehr als 160 Jahre in die Fänge der Osmanen. Die privilegierte Gruppe waren die Muslime. Und sehr lange Zeit regierte hier Ahmed Pascha.
In Istanbul hatte Roxelane eine besondere Beziehung, eine Liebesbeziehung mit unserem Sultan Süleyman I. Als Hürrem benannt, was auf Persisch die freudvolle bedeutet, wird sie jedoch als Roxelane bekannt. Der Sultan heiratet Roxelane, eine Untertanin aus seinem Harem. Das verstößt gegen die osmanische Heiratstradition. Wisst ihr, was das für Folgen hatte? Der Sultan wurde beliebter, berühmter und er beweist weiterhin sein progressives Denken. Sie wurde die erste Sklavin der osmanischen Geschichte, die zuerst von einem Sultan in die Freiheit entlassen und anschließend von ihm geehelicht wurde. Sie erhielt dadurch den höchsten Rang unter den Ehefrauen, was einzigartig ist.
Mein Name ist Liselotte Wulff. Ich bin 1896 in Mannheim geboren. Ich war begeistert von Germanistik, Philosophie, mittelalterlicher Geschichte und Kirchenrecht. Deshalb habe ich in Heidelberg studiert. 1920 habe ich meinen Doktortitel in Philologie bekommen. Das war echt der Hammer. Jedoch, den entscheidenden Anstoß in die endgültige Richtung meines Lebens erhielt ich durch katholische Freundinnen und Bekannte, darunter junge Ordensleute. Ich bin eine der Gründerin der Benediktinerinnen von der Heiligen Joba.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die weltberühmte Schriftstellerin Tata Müller.
Wie war es mit dem Nobelpreis? Haben Sie eigentlich da auch an die Rumänen gedacht oder haben Sie nur an sich selber gedacht?
Sie schreiben ja auf Deutsch, aber trotzdem hat Ihre Schrift doch rumänische Einflüsse. Woher kommt das? Und
also lesen Rumänen eigentlich Ihre Bücher oder sind Sie zu sehr beleidigt, weil Sie so komische Sachen sagen?
Was empfehlen Sie uns zuerst von Ihnen zu lesen?
Ich bin nicht Hertha!
Rebecca Müller.
Oh, das ist jetzt peinlich.
Ich bin Herrgott Tischler. Ah, ja. Hallo, meine Lieben. Ich habe Ihnen soeben die revolutionäre Erfindung in der Lichtmikroskopie von Stefan Hell gezeigt.
Ah, Hell, ja.
Ja, sehr hell. Ich war in einer Klasse mit Stefan Hell. Wie komisch, dass Sie mich so Herrgott Müller hielt. Dabei bin ich mit dem anderen Nobelpreisträger, der auch hier zur Schule ging, befreundet. Stefan Hell hat eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Mit seiner Entdeckung in der Lichtmikroskopie können Dinge viel genauer betrachtet werden als zuvor. Um jetzt keine komplizierten wissenschaftlichen Erklärungen abzugeben, habe ich Ihnen die Erfindung praktisch gezeigt. Also, wenn zwei Zellen sehr nah zueinander stehen, kann man sie nicht mehr unterscheiden. Also, war Stefans Idee, sie unterschiedlich fluoreszierend zu machen, trotz gleichzeitiger Belichtung, so dass die Zellen einzeln sichtbar werden. Man nennt es superauflösende Fluoreszenzmikroskopie.
Ach so!
Den Text und das Konzept erarbeiteten die Leiterin der Dramaturgieabteilung am Deutschen Staatstheater Temeswar, Andrea Wolfer, und die Kulturreferentin für den Donauraum am Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm, Dr. Swantje Volkmann.
Es ist ein Projekt, das eine sehr, sehr lange Vorgeschichte hatte. Die Vorgeschichte begann mitten in der Corona-Zeit. Wir haben uns verschiedene Dinge überlegt, was wir im öffentlichen Raum anstellen können unter diesen Bedingungen, und kamen drauf, dass wir etwas machen möchten, was Geschichte und Kultur erzählt, aber auf eine kurzweilige Art und Weise.
Genau, und so kam es zu dieser Schauspielführung, wo, wie gesagt, Geschichte auf Dramaturgie oder auf Theater zukommt. Und so kam es zu diesem Format, wo wir Biografien von historischen und gegenwärtigen Persönlichkeiten zeigen, historische Fakten, aber auch verwoben mit verschiedenen Narrativen und fiktiven Elementen, was zu Legenden natürlich geführt hat, was halt diese Kontraste in Temeswar so schön widerspiegelt.
Die Veranstaltung ist Teil des Programms Temeswar Europäische Kulturhauptstadt 2023 in Zusammenarbeit mit dem Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm. Mitfinanziert wird das Projekt von der Temeswarer Stadtverwaltung und dem Donaubüro Ulm. Die Donauschicksale-Stadtführungen des Deutschen Staatstheaters Temeswar sollen nach den Sommerferien wieder aufgenommen werden.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, also 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotemeswara.ru/asculta.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Nach Temeswar geht es nun in Ungarn weiter. Das Goethe-Institut Budapest organisiert im Sommer mehrere Kurse für Pädagogen, die Deutsch unterrichten. Eine Fortbildung für Lehrer, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten, fand im Juli in Pécs statt. Dr. Sándor Trippó, Beauftragter für Bildungskooperation Deutsch, befragten wir zum Kursangebot für Pädagogen und zur aktuellen Fortbildung. Das Goethe-Institut bietet in dieser Woche einen Kurs für Deutsch als Fremdsprache an. Sprechen wir aber bitte zuerst über die Kurse, die im Sommer angeboten werden vom Goethe-Institut.
Für Lehrkräfte bieten wir jedes Jahr vielfältige Sommerfortbildungen an. Diese Sommerfortbildungen umfassen jeweils 30 Unterrichtseinheiten. Das bedeutet, dass wir praktisch von Montag bis Freitag zusammenarbeiten. Es gibt immer interessante aktuelle Themen. Zum Beispiel dieses Jahr haben wir für die Grundschullehrkräfte verschiedene themenorientierte Arbeitsweisen ausgesucht. Sie können auch in der Praxis erproben, wie man mit kleinen Kindern experimentiert, bastelt und verschiedene Bewegungsspiele macht. Dann haben wir für Lernstrategien eine Fortbildung angeboten. Es gibt auch eine Kombi-Fortbildung, wo zukünftige Lehrkräfte und schon erfahrene Lehrkräfte zusammenarbeiten. Damit wollen wir unseren Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten. Und es gibt einen vierten Kurs, in diesem geht es um Hörsehverstehen, was natürlich heute ein sehr wichtiges Feld darstellt und nicht nur Videos, sondern auch verschiedene aktuelle Lieder werden hier behandelt, wie man mit diesen im Unterricht motivierend Deutsch unterrichten kann.
Es ist ein sehr vielseitiges Themenangebot auch für den Sommer und dafür braucht man natürlich auch Lehrer oder Pädagogen, die einen Vortrag dazu zusammenstellen können. Wie entscheidet man das? Wo hat man die Kontakte her?
Unsere Fortbildner sind ausgewiesene Experten, Expertinnen im Bereich Deutsches Fremdsprache. Wir arbeiten aber auch mit Expertinnen und Experten zusammen, die ihre Expertise aus dem Bereich frühes Fremdsprachenlernen mitbringen. Für uns ist es eine Voraussetzung, dass sie mit den aktuellen Trends der Deutschdidaktik vertraut sind. Und außerdem ist es auch wünschenswert, dass sie Praxiserfahrung mitbringen, also nicht nur Seminare leiten, sondern selbst mehrere Jahre lang deutsches Fremdsprache unterrichtet haben.
Wenn wir jetzt über diesen aktuellen Kurs, also in dieser Woche, sprechen, was wird denn den Teilnehmern geboten?
Also wir haben, wie gesagt, ein sehr umfangreiches Seminarprogramm, 30 Unterrichtseinheiten, aber wir bieten auch Stadtspaziergänge in Peach an, das auch auf spielerische Art und Weise. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass wir einen Fremdenführer oder eine Fremdenführerin haben, sondern da gibt es auch immer wieder Spiele und Quizfragen. Dann hatten wir gestern einen Spielabend, da haben wir unsere neuesten Kartenspiele und Brettspiele ausgelegt und die Teilnehmer dann hatten die Möglichkeit, diese selber auszuprobieren. Und wir hatten auch noch weitere Aktivitäten, wo die Teilnehmenden aus allen Kursen, aus allen vier Kursen einander besser kennenlernen konnten.
Sie haben angesprochen, es sind insgesamt vier Teilnehmerkurse jetzt. Was wird in den verschiedenen Kursen geboten? Ist es das gleiche Material sozusagen, was man hört, oder ist es ganz unterschiedlich?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir machen das zielgruppenspezifisch. In dem einen Kurs haben wir die Lehrkräfte, die mit Grundschulkindern zusammenarbeiten, quasi die Primarstufe von der ersten bis zur vierten, fünften Klasse. Dann haben wir thematische Schwerpunkte wie Hörsehverstehen oder Lernstrategien oder Unterrichtsplanung digital und analog. Und da haben wir noch weiter differenziert und Lehrkräfte, die in Mittelschulen unterrichten, die haben dann dementsprechend ihre Fortbildung.
Für jeden Kurs müssen sich ja die Teilnehmer bewerben. Sie müssen, glaube ich, an einer Registration teilnehmen, damit sie teilnehmen können. Hat man dazu vielleicht Daten, ob es auch Lehrer, Pädagogen gibt, die schon bei einem weiteren Kurs mit dabei sind, also die schon bei mehreren mitgemacht haben?
Natürlich haben wir sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die schon einmal bei uns an einer Sommerfortbildung teilgenommen haben. Und wir kennen die Kollegen und Kolleginnen auch von unseren anderen Veranstaltungen. Sie sind immer voll begeistert und fragen bei uns schon im April, Mai nach und wollen wissen, wann die Bewerbungsphase beginnt. Und was ich noch erwähnen möchte, ist, dass wir wirklich eine sehr heterogene Gruppe haben. Nicht nur die Schularten sind unterschiedlich, sondern auch die Gemeinden und Städten, aus denen die Teilnehmenden kommen. Wir haben auch aus Ostungarn, aus Szeged, aus Sopron, also wirklich aus dem ganzen Land Teilnehmende.
Und wie viele Teilnehmer sind das dann, zum Beispiel bei diesem Kurs und dann insgesamt bei den Sommerkursen?
Dieses Jahr haben wir über 80 Teilnehmer. Und normalerweise haben wir auch um die 100. Ich denke, dieses Jahr haben wir auch sehr interessante Themen gefunden und hatten dementsprechend auch sehr viele Interessenten, die sich angemeldet haben.
Was vielleicht auch ein Beweis dafür ist, dass die Kurse vom Goethe-Institut sehr gefragt sind, nicht? Also man muss nicht nach Bewerbern suchen, sie suchen selbst nach den Möglichkeiten.
Ja, wir machen schon Werbung für unsere Kurse, aber es ist tatsächlich so, dass die Leute, die Kollegen und Kolleginnen sehr gut wissen, dass bei uns Seminar nicht einfach Wissensvermittlung, nicht nur Wissenstransfer ist, sondern dass wir alles auch sofort ausprobieren, dass wir viel spielen und natürlich werden diese Spiele, diese Aktivitäten reflektiert und die Teilnehmenden diskutieren darüber, wie sie diese Aktivität in ihrer eigenen Praxis Praxis benutzen können. Aber wir sind eher für, ja, aus der Praxis für die Praxis, heißt unser Motto sozusagen.
Ja, denn das Ziel ist ja, dass man das hier Gelernte dann im eigenen Unterricht verwenden kann.
Genau, genau. Und ich denke, das kann man am besten, wenn man selber das ausprobiert hat, wenn man selber erlebt hat, ja, das macht Spaß, so kommen auch Grammatikregeln, Strukturen viel, viel besser an, wenn man selber diese Erfahrung einmal gemacht hat.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz mit der Welle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der letzte Beitrag im Monat Juli führt uns nun zu den Kollegen bei Radio Neumarkt. Am 15. Juli hat das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien zu einem Sommerfest eingeladen. Gast des Festes war das Jugendblasorchester der deutschen Minderheit aus Kronstau in Oberschlesien, Polen. Ein reiches Programm wurde den Teilnehmern angeboten. Der Hof der Evangelischen Kirche in Neppendorf war der Treffpunkt des Sommerfestes. Mit Doris Köber, Kulturreferentin des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, sprach Gabi Mesei.
Wie viele Teilnehmer haben sich beteiligt?
Die Kulturgruppen, die direkt am Programm teilgenommen haben, das waren sehr, sehr viele. Erstmal das Jugendblasorchester aus Kronstau, aus Polen. Die waren mit über 30 Mitgliedern dabei. Dann hatten wir noch die Jugendtanzgruppe des Hermannstädter Forums, da waren 5 Paare. Die Jugendtanzgruppe des Schäßburger Forums hat auch 4 Tanzpaare geschickt. Die Lehrertanzgruppe war auch da. Die Lehrertanzgruppe wurde erst dieses Jahr gegründet und wir haben 4 Paare beim Auftritt gehabt. Und waren auch noch aus Oberwischau 2 Tanzgruppen, die Edelweiß-Jugendtanzgruppe und die Edelweiß-Seniorentanzgruppe. Und der Chor aus Oberwischau, das waren insgesamt auch knapp an die 50 Teilnehmer, die sich aktiv am Kulturprogramm beteiligt haben. Dazu kommen dann noch die Zuschauer, die sich im Hof versammelt haben. Also wir schätzen mit über 200, knapp 300 Leuten, die an dem Abend da waren.
Die Gäste der Veranstaltung kamen aus Polen. Gibt es eine Zusammenarbeit, eine Freundschaftsbeziehung mit der deutschen Minderheit in Oberschlesien?
Ja, es gibt Kontakt mit der deutschen Minderheit aus Polen über die AGDM, das ist die Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten. So ist der Kontakt zustande gekommen und es war jetzt ein erstes Austauschprojekt. Die deutsche Minderheit aus Polen hat eine Jugendgruppe zu uns geschickt, um Jugendliche aus Siebenbürgen kennenzulernen. Und das hat sie auch. Sie waren zwar ein Blasorchester und wir haben uns mehr mit Tanzgruppen an dem Programm beteiligt, weil wir nicht so viele Blasorchester haben in Siebenbürgen. Aber die Idee war, dass Jugendliche sich treffen und ein Kontakt entsteht, der vielleicht auch dann weitergeführt wird. Also das war jetzt das erste Treffen und wir hoffen, dass das nächste dann vielleicht in Polen stattfindet.
Welche waren die Highlights des Programms?
Die Gruppe war eine ganze Woche in Siebenbürgen zu Gast und Highlight ist schwer zu sagen, denn wir hatten sowohl Kulturveranstaltungen im Programm als auch Freizeitbeschäftigungen, da es ja eine Jugendgruppe ist. Also zu dem Kulturprogramm gehört natürlich Besichtigungen, wie zum Beispiel die Kirchenburg in Birchhelm. Wir haben Schäßburg besucht, wir haben die Kirchenburg in Holzmengen besucht. Wir hatten Stadtführungen durch Hermannstadt und durch Schäßburg. Aber wie gesagt, weil auch viele Jugendliche dabei waren, wollten wir ihnen auch etwas bieten, was für ihr Alter eher passend ist. Und dafür hatten wir dann einen Tag auf der Hohen Rinne, da konnten sie sich im Seilgarten austoben oder auf der Arena Platosch mit dem Sommerschlitten fahren. Aber wir haben auch in Hermannstadt das Stadion besichtigt, war für die jungen Leute auch sehr interessant, einen Einblick von drinnen zu bekommen auf das Stadion. Und sie haben die Neppendorfer Blaskapelle kennengelernt. mit ja, sie haben einen Auftritt der Blaskapelle im Erlenpark sehen können und da auch eine Tanzprobe der Jugendgruppe Hermannstadt, wo sie auch aktiv dann mitgemacht haben, auch ein paar Tänze gelernt haben. Also das Programm war sehr, sehr vielseitig. Der Höhepunkt war ja natürlich dann das Abschlusskonzert am Samstag.
Wir waren die Veranstalter des Treffens.
Das Projekt ist ein Projekt des Landesforums. Also die Veranstalter sind das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien. Und wir haben mit der ADJ, mit der Arbeitsgemeinschaft deutscher Jugendlichen in Rumänien zusammengearbeitet.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Zeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomures.ru, das ist marosvásárhelyiradio.ru.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Liebe Hörer, das war die Juli-Ausgabe vom Funkmagazin, der Gemeinschaftssendung der deutschsprachigen Redaktionen im Medienverein Funkforum. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn. Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Im Radio meldet sich die nächste Gemeinschaftssendung in einem Monat wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich im Monat Juli Meritta Hengel aus dem Studio 5 Kirchen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Wir sprechen Ihre Sprache.